willkommen zu einer neuen Folge von Web3 Next Level. Ich bin André. Grüß dich, mein lieber Stefan. Oh, Katze kommt ins Bild. Damit fängt es jetzt an. Das ist schon das Erste, das lassen wir drin. Sowas schneiden wir nicht raus.
Hallo, Wahnsinn, Stefan. Wahnsinn. Ja, Gastauftritt von meinem Kater heute auf jeden Fall. Das macht er normalerweise nicht. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, wann immer ihr diese wundervolle Podcast-Folge hier hört. Sehr, sehr spannende Marktphase, André, oder? Was sagst du?
Was sagst du? Also die einigen sagen ja sofort nachkaufen. Die anderen sagen, hey, das ist ja noch lange nicht Ende der Fahnenstange. So, das geht runter, der Bitcoin geht runter bis 20.000, 10.000. Ach, eigentlich ist er null. Und Satoshi taucht auch wieder auf.
Ja, das finde ich immer so, so spannend. Also bis zu einem gewissen Punkt sind alle noch sehr euphorisch. Also vor allem halt so diese Marktschreier-Perspektive, sage ich mal. Alle noch extrem euphorisch und sagen und der geht wieder hoch und ne und der kommt nochmal zurück. Und dann, wenn der Markt dann halt wirklich schon tief gefallen ist, dann geht auf einmal dieses ganze Segment, was vorher Marktschreier waren, gehen dann in diese Panikmache über und sagen, jetzt sehen wir 20.000, jetzt sehen wir wieder 15.000, jetzt geht Bitcoin wirklich auf null. Und dann kommen so diese ganzen Horrorszenarien wieder hoch. Und man da natürlich halt auch immer merkt, finde ich persönlich, wenn man natürlich auch aus diesem Space einfach kommt, ist halt, das ist wie so ein Lagging-Indikator im Trading, wie zum Beispiel ein Moving Average. Ein Lagging-Indikator sind halt auch diese ganzen Leute, die darüber auch Berichterstattung machen, weil die meisten haben natürlich auch nicht wirklich Hintergrund. Aber wenn man einen großen YouTube-Kanal hat und in dem Thema unterwegs ist, mit der Reichweite kann man natürlich sehr, sehr gutes Geld verdienen. Und deswegen ist es natürlich halt so Panikmache oder Euphoriesprei, bringen natürlich auch die meisten Einschaltquoten. Ne? Oder wenn ich natürlich jetzt ein großer Influencer in dem Bereich bin und ich mache jetzt ein Video und ich schreibe da ganz klar in die Caption, Bitcoin geht jetzt auf 20.000, dann sind natürlich erstmal alle, warum? Das ist natürlich eine schöne Caption, die viele Klicks bringt, aber der Inhalt dahinter ist dann meistens eher ein bisschen mager.
Ja, aber du, ich gucke gerade schon wieder auf den Fear and Greed Index und er ist heute bei 12. Also sprich, absolute Panik, mal wieder. Wir sind
ja schon wieder gestiegen, der war schon drunter, ich glaube bei 5 oder bei 7.
Eieiei, oh Gott, ach Gott. Ja, wir sind, richtig, warte mal, da war er, oh Gott, da war er bei 5 tatsächlich. Beim Bitcoin-Preis war 62.000 US-Dollar, also ein bisschen drauf und runter, wie auch immer, 62.000 US-Dollar. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir kommen von 124, das heißt, wir haben mal eben das Ding halbiert. Bumm.
Was? Für einen Bärenmarkt in dem Zyklus, in dem wir uns nun mal gerade befinden, das Normalste der Welt ist. 50% Korrektur in Bitcoin ist absolut normal. Also ja, ich meine, in der Vergangenheit haben wir auch 50% Korrekturen im Nasdaq gesehen, im S&P 500, in Gold. Eigentlich in allen Assets, die wir sind in einer Bärenmarktphase 50% Korrekturen völlig normal. Und das ist auch gesund für den Markt und das brauchen wir auch. Und wenn man in der Vergangenheit mal schaut, Korrekturen von 50-70% im Bitcoin sind völlig normal, die gehören mit dazu. Und jetzt sich hinzustellen und zu sagen, Bitcoin ist tot und der wird sich davon nie wieder erholen, dass diese Stimmen hast du halt auch jedes Mal, genau in der Phase, wo wir sind. Kann der Markt noch tiefer gehen? Definitiv. Kann der Markt noch extrem viel tiefer gehen? Sehe ich ein bisschen kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Dadurch, dass wir natürlich halt, wir haben neue Marktteilnehmer mit drin, wir haben großes Geld, was den Markt auffangen kann. Natürlich ist das auch ein Risikoasset, was als erstes abgestoßen wird. Aber auf der anderen Seite, und das haben wir ja auch in den letzten Wochen davor auch schon einige Male besprochen, einfach mit diesen großen Marktteilnehmern, die sich im Bereich 40.000, 50.000 positioniert haben. Ich denke, das wird das große Auffangnetz sein. Aber die 60.000, das war auf jeden Fall schon mal ein Preisbereich. Ich glaube, den hatten wir sogar auch angekündigt gehabt, dass wir so in dem Bereich
haben wir gesagt.
Einen Bounce sehen werden. Und das haben wir auch gesehen. Der Markt kam einmal ganz schnell runter auf die 60.000, ist dann ganz, ganz schnell wieder hoch auf die 72.000 gekrabbelt. Ich glaube, ein oder zwei Tage später sogar direkt. Und ist jetzt wieder in so einer Range-Phase in diesem Bereich, wo der Markt gerade anfängt wieder zu sammeln. Ich denke, wir werden nochmal tiefer gehen, wir werden nochmal die 60.000 antesten und das wird dann natürlich ein sehr, sehr spannendes Preislevel, wo ich sagen würde, okay, hier wird es dann interessant, schafft der Markt es sich hier zu stabilisieren oder bricht der Markt tatsächlich darunter? Ich würde mich jetzt nicht wagen oder trauen, mich hinzustellen und zu sagen, er wird jetzt auf jeden Fall unter die 60.000 fallen, weil die 60.000 ein sehr, sehr signifikantes Preislevel ist, sowohl von der charttechnischen Analyse als auch psychologisch gesehen. als natürlich auch, dass das die All-Time-High-Range vom vorherigen Zyklus war. Das heißt, dieser Preisbereich, in dem sich der Markt gerade befindet, 67.000, 60.000, ist insgesamt ein sehr, sehr schönes Bottom-Level, würde ich jetzt erstmal sagen, für die nächste Zeit. Und ich denke, dass wir noch einmal dann, und ich glaube, das habe ich in der letzten Woche auch gesagt, dass wir einmal tiefer gehen und dann in so eine Range-Phase übergehen, und dass wir wahrscheinlich dann zum Sommer hin oder ähnliches, dass wir noch einmal eine Liquidation gehen, dann wieder in eine Seitwärtsbewegung, wo wir unsere Bottom dann ausformen und wo wir dann wahrscheinlich Ende des Jahres anfangen, steigende Preise zu sehen, und dass wir dann ja in dieser Bottom-Phase eine Zeit lang bleiben, bis der Markt natürlich dann auch wieder aufbaut, 60-70%. Aber das Ganze dauert dann natürlich jetzt auch noch ein bisschen, ne? Also bis wir wirklich sagen, wir gehen wieder auf All-Time-High-Kurs, also dass wir vom Markt auch das Signal bekommen, dass er bereit ist, nach seiner Akkumulation zu steigen, dann werden wir uns noch mindestens 1 bis 1,5 Jahre gedulden müssen. Ja, aber diese 1 bis 1,5 Jahre, das ist natürlich jetzt die Phase, wo wir sagen können, wir bekommen einen guten durchschnittlichen Einstiegspreis für etwas mehr Long-Term-Investments, und im Long-Term spreche ich von Krypto für die nächsten 4 bis 5 Jahre.
Schön zusammengefasst, ja. Aber wir hatten es ja schon angekündigt. Also zwischen 50 und 70, dass es dort in dieser Range liegt. So, weil auch die Institutionellen natürlich auch, wo die ETFs aufkamen und so, alles in dieser Range war. Das heißt, die werden natürlich auch alles daran setzen, dass es nicht durch drunter läuft. Ich glaube, 60.000, meine persönliche Meinung, es wird nochmal einen Dip nach unten geben, hast du ja gerade auch schon bestätigt, was du glaubst, dass wir uns nochmal die 55 sogar antesten. Ich glaube, dann wird es mal richtig den 4-Green-Index nochmal runter 5 gehen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dann war es das auch. Also Gefühl. Aber wie gesagt, wir machen keine Finanzberatung, wie immer. Wir wissen es nicht. Alles Glaskugel. Aber ja, es ist ja schon interessant. Ja, definitiv.
Ich denke auch, dass wir unseren Boden höchstwahrscheinlich, wenn wir so tief kommen, bei der 55 sehen werden. Mit Boden meine ich dann aber, dass der Markt sich dort fängt, in diesem Bereich. Ob wir jetzt einen Liquidations-Wick, ja, das kann der Markt nämlich mal machen, dass er in 1-2 Stunden nochmal 5.000 bis 10.000 Dollar runtergeht, aber sofort wieder hochschießt. Das heißt, dieser Preis wird nur für einen ganz kurzen Zeitraum angehandelt. Ja, das ist natürlich, steht auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Aber ich denke, wenn wir fallen, wo sich der Markt auf jeden Fall stabilisieren wird, ist jetzt dieser Bereich 55, 60.000. Natürlich kann es mal einen Wick nach unten geben, aber auf den würde ich gar nicht warten, sondern jetzt ist ja auch gar nicht der Zeitpunkt, Future-Long-Positionen in Bitcoin aufzumachen mit einem hohen Risiko, sondern jetzt ist eher so der Zeitpunkt zu sagen, okay, ich baue mein Spot-Portfolio mit Longs auf, das heißt, ich kaufe Bitcoin, um ihn zu halten, um dann halt in der Aufwärtsbewegung des nächsten Bullenmarktes, also des nächsten Zykluses, um ihn dann Stück für Stück in den steigenden Markt mit abzuverkaufen. Vorzugsweise in der Nähe des All-Time-Highs, was uns jetzt natürlich dann halt auch eine schöne Rendite von 100% in den nächsten 4 Jahren versprechen würde, plus natürlich das, was er dann darüber aufbauen kann. So 100% plus X ist jetzt hier auf jeden Fall gerade so die Rendite, mit der man ungefähr arbeiten kann für die nächsten 4 bis 5 Jahre, mit einem Risiko, wenn man es in Spot kauft, ja, wo man sich absichern kann und sagen kann, ich gehe hier auf dem Risiko maximal 30% zu verlieren, ja, und cutte da meine Position, weil wer weiß, vielleicht kommt eine große Rezession, dann sehen wir natürlich auch tiefere Preise, ja, wenn das fundamental oder der dritte Weltkrieg bricht aus oder was auch immer passieren kann, dann hast du natürlich mit der technischen Analyse, hast du da nichts im Markt aktuell verloren, weil der Markt reagiert dann sehr, sehr stark auf diese fundamentalen Dinge, und da hat man dann natürlich in dem Sinne keinen Einfluss drauf. Von der technischen Analyse her ist das jetzt ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Fundamental kann sich natürlich in den nächsten 4 bis 5 Jahren extrem viel tun. Ne? Aber das ist ja auch bei den Indizes, bei den Aktien etc. pp. Das ist ja überall das Gleiche. Ja, aber hier sehen wir gerade einen wunderschönen Risk-Reward von 1:3 Minimum für eine Bitcoin-Position.
Klingt eigentlich alles, wenn du so erzählst, ganz ehrlich, es klingt alles positiv. Das heißt, wenn man jetzt mal auf der anderen Seite sieht, und wie gesagt, es war eigentlich auch lange abzusehen, dass es halt auch fällt und wie es fällt und auch zu welchen Zeitpunkten und beziehungsweise über welche Monate. Natürlich versucht jeder irgendwie das Top immer zu timen und den Button zu treffen, aber ansonsten, es war eigentlich absehbar. Ja, also von auf daher, jeden Fall. Ja, alle rotiert. Rotation ist, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte, auch ne, für dich im Training. Rotation ist immer, weiß ich nicht, die Gewinne mitsichern, absichern, ein bisschen rausrotieren, irgendwo anders, andere Assets oder vielleicht auch mal auf die Seitenauslinie zu gehen und zu sagen, hey, komm, ich kann den Markt gerade nicht so richtig fühlen. Ich weiß nicht. Also Seiten aus, ein bisschen was parken und dann wieder bei guten Preisen einsteigen. Und aktuell, guck mir auch gerade die Ethereum-Preise an und ähnliches, aktuell, das sind gut handelbare Dinge. Absehbar, dass das wieder steigen sollte. Wie gesagt, keine Finanzberatung, aber das sieht alles relativ gut aus. Also ich bin nicht auf den 4 Dingen. Also ich bin nicht bei der 12 oder bei der 5.
Also ich sehe das auch sehr, sehr entspannt. Also auch Ethereum ist hier in seiner Bottomphase. Ich denke schon, Ethereum, also wenn Bitcoin nochmal einen Dip macht, kann Ethereum auch nochmal so in den Bereich der 1400 fallen. Das wären vom jetzigen Preis auch nochmal gute 30%, die man dann so einen schönen Rabatt hinterhergeschmissen bekommen, falls man noch ein bisschen warten möchte. Aber also Ethereum und Bitcoin sind natürlich die Positionen, auf die man sich long-term auch am meisten verlassen kann im Kryptomarkt. Alles andere der Coins sehe ich als sehr, sehr kritisch und sehr, sehr schwierig an, weil wie gesagt, 90-95% der Coins haben erstens keinen Mehrwert und zweitens werden sie höchstwahrscheinlich auch die nächste Marktphase gar nicht großartig miterleben. Klar gibt es da irgendwo ein Grundrauschen, ne, und das sieht manchmal auch heftig aus, wenn dann so ein Coin auf einmal 80% an einem Tag macht. Aber das ist natürlich klar, wenn der um 99% gefallen ist und nur noch eine Marktkapitalisierung von vielleicht 500.000 hat, ja, und du siehst dann halt, okay, da hat jetzt jemand 300.000, 400.000 investiert, dann macht der Markt natürlich einen riesigen Sprung nach oben. Logisch. Oder es sind gar keine Verkäufer mehr da drinne und selbst kleine Positionen lassen den Markt extrem nach oben bewegen. Ja, da muss man dann natürlich immer so ein bisschen vorsichtig sein, wenn man von irgendwelchen Leuten Coins vorgeschlagen bekommt. Also eher für das langfristige, für den sichereren Weg Ethereum und Bitcoin. Und dann, wenn der Bullenmarkt wieder startet, dann ist auch so der Zeitpunkt, wo man sich dann halt mit den Narrativen beschäftigen kann, wo man sagen kann, was ist aktuell im Hype, woran wird gearbeitet. Weil die Idee ist es halt nicht, dass das gegebenenfalls Long-Term-mäßiges was Gutes ist, weil wir haben ja auch in den letzten Folgen so ein bisschen darüber gesprochen, ob der Nutzen wirklich gegeben ist. Der Nutzen in der Regel ja, aber die Nachfrage dafür halt einfach nicht. Der Markt nimmt es halt einfach aktuell nicht an, dass wir Technologien mit Chain gerade aktuell wirklich brauchen. Und das wurde auch so ein bisschen, denke ich, natürlich AI hat einen großen Hype erst ausgelöst, auch im Bereich der Kryptowährung, weil jeder gedacht hat, AI und Krypto, das passt zusammen, das wollen wir machen. AI hat aber ganz klar gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam, es war ein Hype, aber AI braucht es nicht, sondern AI ist gerade eher so der Selbstläufer und lässt Blockchain gerade liegen. Dass eine Fusion in Zukunft Sinn ergeben würde, haben wir natürlich auch schon drüber gesprochen, aber die Nachfrage danach ist aktuell einfach noch nicht gegeben.
Ja, absolut. Lass uns mal kurz über Ethereum noch mal ein bisschen philosophieren. Ich hatte was Interessantes gelesen und für unsere Zuhörer, man muss das vielleicht ein bisschen erklären, Ethereum ist so ein bisschen die Autobahn. Ich mag ja gerne diese Bilder. So ein bisschen die Autobahn für Anwendungen. So, und das hat, glaube ich, der Vitalik Buterin als einer der Köpfe von Ethereum auch so mal erzählt, dass man sich vorstellen kann, dass es halt die Autobahn ist und man hat so kleine Fahrzeuge da drauf, die halt alles Mögliche transportieren und halt dieses dann halt auch weiterzutreiben. So, und diese Autobahn ist begrenzt, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und die Autobahn, wenn viele Autos drüber fahren, wie bei uns auch, braucht am Ende des Tages auch ein bisschen Geld, damit die halt auch immer weiterläuft und halt auch fortschreiten kann. So, und dafür brauchst du halt die Fees, also sprich auf Ethereum und so weiter und so weiter. Und was ich dann spannend fand, war die Aussage, hey, die Autobahn ist nur begrenzt in einem gewissen Teil und wir bauen jetzt Nebenstraßen, also diese sogenannten L2. Also sprich, wir brauchen einen Layer daneben, Nebenstraßen, um halt andere Transportwege zu haben, um halt andere Applikationen zu bauen, andere Dinge halt auf die Straße zu kriegen. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert und viele Meme-Coins, viele Applikationen, viele, ach Gott, es gibt mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob es über Übersicht gibt, wie viele Layer-2-Netzwerke eigentlich auf Ethereum gebaut worden sind, also Tausende, unzählige, genau, gute Projekte, schlechte Projekte, wie auch immer, also ich würde sagen, fast 80% der Projekte vor Solana, wenn nicht sogar 90% der Projekte, waren auf Ethereum-based. Und dann sind natürlich andere große Chains aufgekommen, aber am Ende des Tages, diese Layer-2-Netzwerke sind halt entstanden neben der großen Autobahn. Und weil sie halt kostengünstiger teilweise waren, weil sie andere Transportwege hatten, andere Verbesserungen halt auf der Autobahn und ähnliches. Also Ampelsysteme, kann man sich also vorstellen, ne? Wie so ein Straßensystem. So.
Schneller, eine Fastlane, günstiger, genau, keine genau, Gebühren drauf.
Keine Gebühren drauf und so weiter. So, und jetzt kommt das Interessante. Jetzt stellt sich Viterin Butrin dorthin und sagt, hey, ganz ehrlich, brauchen wir diese Layer-2-Netzwerke? Geht das nicht alles auf der Autobahn? Also stellt diese Layer-2-Netzwerke in Frage. Aus zwei Gründen. Erstens mal, AI drückt, das ist das Thema. Also sprich, alles, was auf der Autobahn passiert, ist vielleicht in Händen von Ethereum und kann man über AI vielleicht ein bisschen anders steuern und halt auch verbessern und halt auch kostengünstiger machen. Ja? Und die Use Cases, die halt auf den Layer-2-Netzwerken existieren, sind nicht unbedingt abgesichert und vielleicht auch so in dem Gusto von Ethereum. Fand ich interessant, die Aussage, weil das klingt so ein bisschen danach, dass er die Roadmap ändert. Dass er sagt, hey, wir wollen Ethereum anders ausbauen, wir wollen Ethereum anders darstellen. Ich weiß nicht, wie deine Meinung ist, aber es hat so ein bisschen was von Solana-Geschmäckle. Ich glaube, er guckt rechts und links so ein bisschen, wie kann man Ethereum auch zukünftig anders aufbauen.
Ja, also finde ich, das ist ein Schritt, den er definitiv gehen muss. Und es ist auch ehrlich gesagt jetzt eine Frage, ja, auch der Zeit und des Drucks gewesen, wann so ein Schritt halt einfach kommt. Weil, und das war ja auch Ethereums großer Aufhänger und auch großer Erfolg, Ethereum ist eine Blockchain, die unglaublich erfolgreich ist, unglaublich im Hype auch war. Und das war natürlich halt am Anfang, wir erinnern uns alle zurück, es gab halt nur die Bitcoin-Blockchain. Und Bitcoin ist halt ein geschlossenes System. An diesem System wird nichts mehr verändert, es wird nicht weiterentwickelt, es bleibt immer exakt dieses System. Also irgendwann könnt ihr euch das so vorstellen, dass es halt einfach wirklich wie so ein alter Traktor ist, den man nach 60 Jahren in der Scheune findet. Ja, er macht vielleicht noch seinen Job, aber im Vergleich zur heutigen Technologie einfach ein altes Ding. So gesehen schon. Dient aber jetzt halt auch nicht darauf irgendwas zu bauen in dem Sinne, sondern ist natürlich auch dazu, einfach einen Werterhalt zu haben, wie zum Beispiel ein schöner Scheunenfund. Ja, wenn ihr einen uralten Ferrari in der Scheune findet, ist der auch immer noch ein Scheißhaufen Geld wert. Ja, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Dann kam Ethereum, eine Blockchain, die mit der Technologie geht und wächst und immer weiterentwickelt wird. Und wenn man sich jetzt noch mal ein paar Jahre zurückerinnert, war Ethereum ja auch eine Proof-of-Work-Blockchain, wo enorme Mengen an Energie aufgewendet werden müssen, damit diese Blockchain schlussendlich am Laufen bleibt. Und Ethereum war die erste und ich glaube bisher auch die einzige Blockchain, die es geschafft hat, so gesehen eine Operation am offenen Herzen durchzuführen, dass sie gesagt haben, wir können Proof of Work nicht mehr weitergehen, wir müssen auf Proof of Stake umbauen. Das heißt, sie haben es geschafft, die Blockchain während des laufenden Betriebs so umzumodulieren, dass sie das komplette Proof of Work auf Proof of Stake Verfahren umgewandelt haben, was ein riesengroßer Schritt ist und auch natürlich ein riesiger Erfolg der Ethereum Blockchain. Aber absolut. Seitdem ist nicht mehr viel passiert. Das Ding war, wer sich jetzt vielleicht noch an den NFT-Hype von 2021 zurückerinnert, wo ja auch diese Autobahn, von der André gerade gesprochen hat, so extrem verstopft war. Es gab einen riesengroßen NFT-Hype, die ersten großen Meme-Coins sind auf der Ethereum-Blockchain rausgekommen, alles zusammen, die Autobahn war mehr als verstopft und die Gas-Fees waren teilweise nicht bezahlbar. Also man hat wirklich Leute gesehen, die am verzweifelt waren, weil die teilweise sechsstellige Gasfee-Gebühren auf der Uhr hatten und nichts transferieren konnten.
Dazu direkt einhaken. Ich erinnere mich, ich war im Urlaub und wollte Moonbirds kaufen. Das sind so kleine Eulen, so aus Pixeln. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. 2021, 5 Jahre her. So, ich war im Urlaub und wollte Moonbirds kaufen. Nachts um keine Ahnung was war das Release sozusagen. Und ich habe es nicht geschafft, so ein Moonbird zu kaufen, weil die Gas-Fee, halte ich fest, für eine Transaktion $9,000 war. Boah. Das Fee an sich waren irgendwie, glaube ich, $200 oder so. Aber die Gas-Fee, die ich bezahlt hätte, wäre $9,000 gewesen. Nur um dieses Ding dann zu minten. Irre. Verstopfung, zu teuer, läuft nicht. Genau.
Die Transaktionszeiten langsam waren ja dann dementsprechend auch hoch. Und du hast dann die Möglichkeit gehabt, diese extrem hohen Fees nochmal teurer zu machen, indem du quasi nochmal so einen Boost dazu gekauft hast, dass du in der Warteschlange nach vorne rückst. Also es war chaotisch zu dem Zeitpunkt tatsächlich. Und da kann man auch so ein bisschen sagen, aus der Not heraus und aus der Idee heraus sind da ja dann andere Blockchains draus entstanden. Und deswegen hat ja beispielsweise auch Solana so einen riesigen Hype gehabt, weil die Probleme von Ethereum waren halt bekannt. Alle haben sich drüber echauffiert Und dann gab es halt Solana, die gesagt haben, und wir können es besser, wir sind schneller, wir haben weniger Transaktionsgebühren. Und boom, kam dann die Solana-Blockchain. Und ich glaube, das war auch 2021 das Projekt mit dem größten Erfolg, zumindest absolut, vom Launch. Ist ja komplett durch die Decke geschossen, hat in ein paar Monaten Hunderttausende an Prozent hingelegt, von Launch bis tatsächlich dann bis zum Peak. Also wirklich Wahnsinn, was da abgegangen ist. Haben dann natürlich, weil es eher ein schnelleres Ding war, das auf die Strecke zu bringen, haben dann auf dem Weg Probleme gehabt. Ethereum, Solana ist ja dann sogar bis auf $20 oder so wieder abgefallen, hat sich aber auch schlussendlich auch wieder erholt. Aber so hast du dann halt diese Gabelung gesehen von NFTs, Meme-Coins, was dann halt sich auf andere Blockchains angefangen hat zu verteilen, dass diese Ethereum-Autobahn natürlich jetzt auch deutlich freier ist. Aber natürlich hat Ethereum dadurch als auch extreme Konkurrenz bekommen. Und dann fragt man sich natürlich auch, ist das noch so diese One-Stop-Lösung, die wir suchen, oder ist es vielleicht besser, auf eine schnellere, modernere Blockchain umzubauen? Und deswegen war dieser Schritt echt notwendig, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, wir müssen da was Besseres bauen.
Ja, die Frage ist ja, ob es den Nutzer, am Ende des Tages ist es ja immer der Nutzer. Interessiert denn das überhaupt? Ob das eine Layer 1, also sprich Original Ethereum ist, oder ist es eine Layer 2 Netzwerk? Am Ende ist es mir völlig wurscht, weil, wenn ich irgendwo in meiner Wallet drücke, hey, ich möchte das und das kaufen oder ich möchte das und das transferieren, es soll billig sein, es soll schnell sein und es soll sicher sein. Und ich glaube, dass diese drei Punkte, ich glaube, die versucht er zu adressieren, weil das ist, glaube ich, ein großer Knackpunkt, gerade was dieses billig angeht. Die Gas-Fees sind teilweise immer noch unfassbar teuer, je nachdem. So, Geschwindigkeit kann man auch verbessern, ja, definitiv. Sicherheit ist aber auch ein großes Thema, gerade wenn du über KI sprichst. Ja. Also von daher, ich glaube tatsächlich, dass der Gewinner die Lösung sein wird, die dieses Layer 1, Layer 2 unsichtbar macht. Also sprich, dass das gar nicht für den End-User, ist es völlig wurscht, über welches Netzwerk das transportiert wird. So, Hauptsache, meine Transaktion wird ausgelöst. So, und ich glaube, das hat er verstanden. Ich glaube, das will er ändern. Und das ist auch, glaube ich, ein Punkt, den er in seine Roadmap stärker adressieren möchte. Zu sagen, hey, wir müssen diese drei Punkte stärker adressieren. Wir müssen dort mehr reingehen, gerade im KI-Zeitalter. Und wir wollen vielleicht auch, das hat so ein bisschen diesen kleinen Hint zu den anderen Layer-2-Netzwerken, wir wollen vielleicht auch ein paar loswerden. Und zu sagen, hey, wenn ihr nicht die Sicherheit garantieren könnt, so wie wir es dann ursprünglich mal in irgendein ERC reingeschrieben haben, also sprich in die, ich sag mal, Policies sozusagen, wenn ihr das nicht richtig so adressieren könnt, seid ihr raus. So. Ich glaube, er möchte ein bisschen konsolidieren. Glaube ich schon.
Ich denke auch, dass das ein sehr guter und vor allen Dingen auch wichtiger Schritt ist. Man muss aber halt auch dazu sagen, dass so der Endverbraucher sich mit ERCs erstmal gar nicht auskennt. Also ich sag mal, 95% der Endnutzer kennen sich damit überhaupt nicht aus. Ich würde auch sagen, dass es dem prinzipiell egal ist, welche Blockchain sie schlussendlich nutzen, wenn sie von einem guten Projekt hören oder es vorgeschlagen bekommen. In den meisten Fällen, die Leute wollen halt einfach nur gucken, wie komme ich an diese NFTs, an diesen Coin, an dieses was auch immer, wie komme ich daran? Und dann ist es auch egal, auf welcher Blockchain das schlussendlich für die Leute. Ich denke, dieser Begriff Nutzen in Bezug auf Ethereum-Blockchain ist, glaube ich, auch eher darauf, auf der Ethereum-Blockchain zu bauen. Also dort Applikationen, die Apps drauf zu bauen, Verträge drauf aufzusetzen inhand von den Smart Contracts etc. pp. Dass das verbessert, vergünstigt, verschnellert, vereinfacht, dass es einfach attraktiver ist für diesen, ich sag mal, für diesen Zwischenhändler, von dem Endverbraucher, wie zum Beispiel wir, ja, und derjenige, der darauf diese Applikation baut oder es nutzt für ein Geschäftsmodell. Ich glaube, diese Adressierung des Nutzens ist für die schlussendlich das, was am wichtigsten ist. Weil uns Endverbrauchern ist es am Ende egal. Wir wollen was haben, was funktioniert. Und ob das jetzt Ethereum oder Solana heißt, wenn ich jetzt von A nach B schicken möchte, also von einer Centralized Exchange zu der anderen, dann gucke ich natürlich in der Regel halt auch, wo habe ich die wenigsten Transaktionsgebühren und wo geht es am schnellsten.
Ja, und das Ganze, und ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, das Ganze wird jetzt getoppt von diesen KI-Agenten. Das Problem ist ja, ich sag mal, wenn wir eine Transaktion machen und etwas hin und her schicken, wissen wir, was wir tun, hoffentlich, ja? Also sprich von Wallet zu Wallet. Wenn jetzt aber auf einmal KI-Agenten, also AI-Wallets, sage ich einfach mal, tatsächlich Transaktionen ausführen, wo halt auch Geld hin und her geschickt wird, hier Stablecoins und ähnliches, kann man viel drüber sprechen, dann ist die Frage der Sicherheit ganz essentiell, der Geschwindigkeit ganz essentiell. So, und dann ist die Frage, ist Ethereum die richtige Basis oder ist es halt ein Layer-2-Netzwerk? Also sprich, dass du vielleicht ein Netzwerk brauchst, was KI ausgelegt ist, um halt diese KI-Bots, diese Agenten zu verifizieren, zu hashen und so weiter. Wir hatten das in einer letzten Folge, dass wir gesagt haben, hey, diese Blackbox, also dieses KI-Ding macht irgendwas. Aber die Dinge, die dort eingestellt sind, also die Einstellungen der Blackbox, die sind wichtig und die muss man auch wiederherstellbar haben und halt nachverifizierbar haben. Und das kannst du auf einer Blockchain wieder auflegen. Also sprich, dass du sagst, du hast einen Eingangswert, also einen Prompt, den hashst du, Stempel drauf, du hast die KI, die Blackbox, Stempel drauf, das ist die Einstellung, die du dort vorgenommen hast und du hast das Ergebnis. Wenn du jetzt aber den Anfang und das Ende sozusagen betrachtest, hast du ja die KI-Agenten, die eventuell agieren und die musst du auch hashen. Du musst wissen, was die Dinger tun. Und dafür brauchst du Netzwerke, die dafür auch ausgelegt sind, sowohl in Geschwindigkeit als auch Sicherheit. Also ich glaube, dass sich Ethereum in den nächsten Monaten bestimmt wandeln wird in diese Richtungen, noch stärker diese KI-Agenten halt aufzunehmen. Und halt, ich hatte ein Wort dafür gelesen, ah ja genau, Trustless Compute, so heißt es. Das heißt, dass du im Endeffekt eine Quittung bekommst für das, was du als Transport, als Transaction dort hinterlegt hast. Und diese Quittung besteht halt aus verschiedensten Teilen. Wie gesagt, welcher AI-Bot ist es denn? Welche Maschinerie benutzt er? Welchen Prompt hat er benutzt? Welche Einstellungen in dem KI-System hat er genommen? Welche KI hat er überhaupt genommen? Und wie ist der Outcome? Und ist es dann halt auch richtig angekommen? Also sprich, dass da eine Art Quittung entsteht und dieses dann halt sozusagen auf Ethereum dann abgelegt wird. Also fand ich einen interessanten Ansatz, dieses dann halt als Prüfung sozusagen dort reinzunehmen. Also eine Quittung über die komplette Transaktion.
Auch über einen Punkt jetzt noch gar nicht gesprochen. Wenn wir jetzt daran denken, dass wir diese KI-Agenten haben, wo automatisierte Transaktionen etc. drüber stattfinden, dann ist natürlich auch nochmal ein Punkt extrem wichtig und das ist die Zuverlässigkeit, dass ich keine Ausfallzeiten der Blockchain habe. Das war ja zum Beispiel auch ein Ding, was Solana so zum Einstürzen gebracht hat, dass die Blockchain immer wieder ausgefallen ist, dass es immer wieder Downtime gab, dass es immer wieder nicht möglich war, Transaktionen durchzuführen, Blockchain-Ausfallzeiten hatte. Das war natürlich halt etwas, was dieses Projekt extrem destabilisiert hat. Sie haben es am Ende hinbekommen, sich wieder zu stabilisieren und eine gute Blockchain draus zu machen. Aber ich denke, wenn es jetzt wirklich darum geht, automatisierte Transaktionen zu haben oder ein komplettes Geschäftsmodell auf einer Blockchain aufzubauen oder halt Verifizierungsprozesse für meine KI nutzen zu müssen, dann brauche ich eine Blockchain, die zuverlässig läuft, die keine Ausfallzeiten hat. Ich denke, das ist auch schon wiederum ein Punkt, wo sehr, sehr viele Layer 2 Blockchains einfach einpacken können.
Ja, also absolut.
Nicht zuverlässig genug laufen.
Ganz genau. Einen Punkt, den haben wir immer so ein bisschen, wir reden ja davon, dass irgendwie so ein KI-Modell rechnet. So. Aber das muss ja physisch, also wie heißt denn so schön im Handwerk, irgendwann muss das auch jemand tun. Also sprich, wo passiert das? Also in welchem Rechenzentrum passiert das? In welchem Chip passiert das? Welcher Chip hat da, oder welche mehrere Chips haben zusammengearbeitet? Auch dafür brauche ich einen Stempel. Weil ist das in einem Rechenzentrum in den USA gewesen, in Asien oder sonst was, irgendwo in Europa? Welche Chips haben zusammengearbeitet? Ist es dann der Nvidia-Chip XY gewesen oder ist es dann irgendwas anderes gewesen? Auch dafür brauche ich tatsächlich auch einen Trust. Und also ich kaufe ja Fremdrechenleistung im Endeffekt ein. Wenn ich jetzt hergehe, mache irgendein Prompting bei ChatGPT oder sonst irgendwas, ist es eigentlich eine Rechenleistung, die ich einkaufe für diesen Moment. Ich gebe dem einen Prompt, es wird irgendwas gerechnet, ich bekomme ein Ergebnis. Und dafür bezahle ich. So, aber diese Rechenleistung muss ja eingekauft werden. Und wo die dann stattfindet, mache ich mir vielleicht keine Gedanken darüber. Wenn man aber darüber spricht, dass wirklich KI-Agenten Geld transferieren und ich ein Audit darüber machen möchte, brauche ich die Information, wo ist das denn passiert? Also, wo, in welchem Rechenzentrum, an welchem Chip, an welchem ist das geprüft und das Ergebnis verifiziert worden? Also ich glaube, da steckt noch viel Musik drin und das könnte vielleicht auch ein Ansatz sein, auch für andere Layer-2-Netzwerke, für Ethereum vielleicht selber, diese Ergebnisse aufzunehmen, zu lagern, abzusichern und halt auf eine andere Basis zu stellen. Wir werden es sehen. Also es wird nicht langweilig, definitiv nicht. Und ich sehe immer diese kleinen Bausteine immer mehr zusammenwachsen. Also sprich dieses Web3-Ding, diese Krypto-nötigen Sachen und im Endeffekt diese KI-Blase. Es wird immer mehr und es kommt immer mehr zusammen, weil am Ende des Tages es keine verifizierbare öffentliche Datenbank gibt, um diese KI-Agenten im Endeffekt dann halt auch zu nutzen. Außer man vertraut natürlich einem zentralisierten System. So what? Das kann man natürlich sehr gerne tun. Das kauft man natürlich dann auch ein. Ja, aber wenn man natürlich über öffentliche Dinge redet, dann ist es anders. Sehr, sehr.
Definitiv, definitiv. Also gerade AI und diese Weiterentwicklung von AI, und ich habe mir letztens auch eine Dokumentation darauf dazu angeschaut. Es gibt ja mittlerweile auch extrem viele Social Media Profile, die komplett AI sind. Es gibt mittlerweile Social Media Profile,
ja, krass,
wo du als Mann mit Hilfe einer AI, die kannst du künstlich generieren oder du suchst dir eine, sage ich mal, gut aussehende junge Frau, hast genügend Bildmaterial, kannst darüber ein Avatar von dir generieren. Ich bin sehr tief in dem Thema drin und ich habe teilweise wirklich Schwierigkeiten zu erkennen, ob das real ist oder halt nicht, weil die natürlich mit ihren Filtern heutzutage sieht selbst einfach eine nicht so hübsche Person, kann mit genügend Filtern, die Bildbearbeitung machen kannst, kann sie wunderschön aussehen. Ja, und wenn da so viele Filter drüber sind, erkennst du es nicht mehr gut. Und das Gleiche passiert halt gerade, dass komplett Männer sich als wunderschöne Frau auf KI-Basis ausgeben und damit ihre Videos machen, weil sie wissen, okay, wenn ich jetzt freizügigen Content liefere, vielleicht sogar ein OnlyFans mache oder ähnliches, kann ich damit in kurzer Zeit sehr, sehr viel Geld verdienen. Was natürlich auch nicht immer der Realität entspricht. Aber das ist teilweise schon gekommen.
Es entsteht ein neuer Markt.
Ja, es entsteht ein neuer Markt und wir kommen früher und schneller, als ich persönlich auch erwartet habe, in diese Phase, wo die AI so sehr zum Verwechseln ähnlich wird, dass man natürlich da sehr intensiv auch, ich sag mal, von der Regierungsseite dran überprüfen muss, was haben wir für Möglichkeiten festzustellen, was ist echt, was ist falsch, weil es werden natürlich auch Nachrichtensender gefaked. Ich glaube, es gab jetzt sogar einen riesengroßen Aufschrei rund um den ZDF.
Da müssen wir zwei Worte drüber verlieren, weil genau, es hatte dann Zora, also sprich dieses KI-Tool, was unfassbar gute Videos halt generieren kann. Tatsächlich gab es da Fake-Videos, die halt vom ZDF genommen worden sind, die wurden ausgestrahlt und es wurde dann eine Berichterstattung darüber, also es ging um die ICE, ja, also sprich die Einwanderungsbehörden dort in den USA, also sprich wie brutal die doch da gegen die Menschen vorgehen. Und da gab es Videos dazu. Und diese Videos waren halt gefaked oder beziehungsweise sie waren KI generiert, ja. So. Und das ZDF hat das dann nicht komplett vollumfänglich nachgeprüft und hat dieses dann halt ausgestrahlt und hat da halt eine Berichterstattung drüber gemacht. Also selbst diese großen Sender, öffentlich-rechtlichen, haben Schwierigkeiten, diese Fake-Videos zu unterscheiden. Also sprich dann auch diese Wasserzeichen ähnliches zu erkennen und zu sehen. Und es gab ein Wasserzeichen dort drin und dadurch kam das eigentlich ans Licht. Jetzt hat sich das ZDF, habe ich sogar gestern gesehen, das ZDF entschuldigt und so weiter. Macht nichts, alles gut, kann passieren, in Anführungsstrichen, darf aber nicht. Weil das ist der erste Hinweis eigentlich darauf und das erste Mal, dass ich das wirklich so gesehen habe, dass im Endeffekt selbst die großen Systeme nicht mehr unterscheiden können, und wie willst du das als kleiner Privatmann machen, nicht mehr unterscheiden können, was ist echt, was ist unecht. Und das ist echt schon übel, weil du früher hast du dem Bild geglaubt. Das, was du gesehen hast, war für dich die Wahrheit, weil es nicht gefälscht werden konnte. Heute ist es so, dass du diese Wahrheit nicht mehr siehst, weil das Bild so in einer Perfektion gefälscht sein kann, dass du dem nicht mehr vertraust. Und wie willst du das verändern? Wie gesagt, kann Technologie helfen, kann Blockchain helfen, aber das ist echt schon übel. Echt schon übel.
Das zeigt halt wirklich, dass daran gearbeitet werden muss, dass es einen Verifizierungsprozess gibt für das Hochladen von Informationen, wie auch immer, weil es gibt so viele falsche Informationen drauf. Es gibt Leute, die können es nicht unterscheiden. Es gibt Leute, die wollen es vielleicht auch nicht, weil es
in ihren
Spektrum passt. Ja, also es gibt ja sehr, sehr viele Verschwörungstheorien. Da passiert natürlich jetzt halt auch viel, dass das versucht wird, mit KI zu untermauern und dass diese Fehlinformationen nochmal mit mehr Inbrunst verbreitet werden. Und sowas sehe ich halt als schon auch als gefährlich an und da sehe ich die Blockchain, dass eine vernünftige Verifizierung mit reinkommt als essentiell oder zumindest, dass man Wasserzeichen so klar hat und nicht die Möglichkeit mehr hat, sie wegzuretuschieren, dass es ganz klar markiert ist, dass es sich um etwas KI-generiertes handelt. Und meistens ist es ja halt so, und das sehe ich halt auch so ein bisschen als problematisch an. Es gibt ein Wasserzeichen, ja, meistens aber irgendwo an der Seite oder in der Ecke. Jetzt habe ich dann vielleicht das Video nicht in der besten Qualität oder in der besten Auflösung, aber ich gehe einfach in meinem Adobe Premiere mal einfach kurz ein bisschen mehr in das Video rein, dass das Wasserzeichen quasi aus dem Bild geschnitten wird, speichere das, lade es hoch und ich habe das Video ohne Wasserzeichen. Dass die Lösung aktuell ist, ein Wasserzeichen reinzubringen, ist okay. Und ich kann natürlich halt auch verstehen, dass da eine Profitgedanke hinter ist. Wenn jetzt überall Wasserzeichen in dem Video mit drin sind, sieht es halt nicht so cool aus.
Ja. Aber es muss eine andere technische Lösung geben.
Es muss eine andere technische Lösung geben. Ganz genau. Das ist so das, was ich damit
meinetwegen
sagen
jedes
möchte.
Jedes Pixel ist meinetwegen in einer Blockchain abgelegt. Und sobald du die Pixel verschiebst, keine Ahnung, es gibt 1000 Möglichkeiten, dir das zu machen. Natürlich, du musst Geschwindigkeit dort reinbringen. Das muss natürlich, ne, in der Bildgeneration und so. Also in der Generierung von Bildern und ja, ist vielleicht nicht unser Brett. Aber das wird kommen. Und wir müssen es haben. Wir brauchen das auch. Definitiv. Für uns, für unsere Demokratien, für das, was wir dort haben, brauchen wir das.
Das ist definitiv zum Beispiel halt auch ein Punkt, wo ich sagen muss, dass wenn man die Möglichkeit hat, das muss ja auch für den Endverbraucher noch nicht mal spürbar sein. Weil man hat die Möglichkeit, alles, was mit KI generiert oder verändert wird, hat in den Metadaten dann schlussendlich eine ganz klare Signatur drin, dass es sich um KI handelt. Und dann die Dienste, die Veröffentlichung von Infomaterial freigeben, wie zum Beispiel die Social-Media-Plattform, haben im Hintergrund einen automatischen Algorithmus, der zum Beispiel den Hashwert prüft und sagt, oh, das ist eine KI-Bildgenerierung. Ich mache da ein ganz klares Wasserzeichen rein, was auch nachträglich nicht mehr verändert oder bearbeitet werden kann, weil das ein künstlich intelligent generiertes Videomaterial ist. So, das heißt, man lässt den Endverbraucher da mehr oder weniger außen vor. Man kann produzieren und machen, was man will. Aber auf der Anbieterseite gibt es dann halt einen Mechanismus, was es ganz klar kennzeichnet. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr einfacher Weg, das Ganze auch einzugehen. Aber was heißt einfach, aber ein plausibler Weg, das zu machen.
Das werden wir heute nicht lösen, mein lieber Stefan.
Auf gar keinen Fall. Definitiv nicht.
Ja. Aber ich glaube, wir können da immer wieder plädieren. Augen auf und sich selbst seine Gedanken machen, ist, glaube ich, und das selbst verifizieren, nachvollziehen, lesen und wie immer lernen, lernen, lernen. So wie die Zuhörer, Zuschauer dieses wunderbaren Podcasts. So, nochmal ein bisschen Eigenwerbung. Stefan, für heute vielen lieben Dank. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Marktupdate, ja, alles wird gut. Alles wird gut.
Ja,
und genau, KI wird es schon richten, definitiv. Für heute erstmal vielen lieben Dank. Wir hören uns bald wieder und vielen Dank. Bis dann. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.